Die Rockantenne Lokalhelden. Interviews mit unseren Rockstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Du, wie geht's dir? Alles klar? Alles gut?
Alles super. Es könnte gar nicht besser sein. Bisschen Augenränder.
Ja,
wie man sehen kann. Ja. Wenig Schlaf in den letzten Tagen, aber es ist alles, also es könnte weitaus schlimmer sein. Könnte regnen. Nein, es ist alles, mir geht's gut, danke.
Warst du?
Neue Platte ist geil, irgendwie, meine.
Lass mich erst fragen.
Reden wir doch nicht lange um heißen Brei. Neue Platte gut. Ist tierisch.
Wie ist tierisch, die neue Platte?
Weltklasse. Ist schon, das ist meine 20. Platte, das 20. Mal die beste Platte, die ich je gemacht habe. Es geht bergauf, ich weiß gar nicht, wo das noch enden soll. Nein, ich bin aber wirklich glücklich mit dem Album. Nein, ohne Scheiß. Ist echt gut geworden und ich meine, du hast es doch sicher gehört, oder?
Einmal habe ich es mir dann doch in voller Gänze gegeben.
Oh, einmal ist kein Mal, da musst du aber nochmal ran.
Aber Creep haben wir natürlich schon 80 Mal gehört, das ist ganz geil. Läuft aber drauf und runter.
So, ne? Habe ich tatsächlich auch schon gehört, ne? Ich kontrolliere das ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn jemand sagt irgendwie, hier Heavy Rotation, dann muss ich das, dann höre ich das selbst. Und muss mir dann ein Bild machen. Nein, ich bin total glücklich mit dem Album. Und mit dem ganzen Album, ich meine, wäre ja auch bescheuert, anders, sonst hätte ich es ja nicht veröffentlicht. Aber es ist wirklich, glaube ich, eine gute Platte. Eine sehr gute Platte. Und ich bin erstaunt, dass man nach 20 Platten irgendwie immer noch Dinge macht, wovon man sagen kann, das ist durch die Bank weg, überrascht mich, wie gut das ist. Das klingt jetzt selbstherrlich, so meine ich es gar nicht. Aber ich bin einfach echt glücklich mit dem Album.
Wie halt Bayern-Fans so sind, ist schon okay.
Leicht zufriedenzustellen, ne? Einfach nur jedes Mal ein Kantersieg, dann ist die Welt in Ordnung.
Warst du jetzt zu guter Letzt noch unter Zeitdruck mit der Platte?
Nein. Okay. Also, ich meine, am Ende ist immer Zeitdruck, weil man irgendwie natürlich immer so trödelt, das ist wie wenn man früher auf dem Schulweg war. Man weiß, man hat noch eine halbe Stunde, dann guckt man noch hier und dann geht man noch mal Schlittschuh laufen und dann guckt man da noch eine Schneeballschlacht und am Ende ist man trotzdem 5 Minuten zu spät. Ganz egal, wann man aufgestanden ist. So ist es natürlich auch bei einem Album, ein guter Vergleich im Übrigen, bei einem Album Songwriting, Produktionsprozess, du bist am Ende immer irgendwie dann auf den letzten Drücker unterwegs, aber es war nicht wirklich stressig. Ich meine, ich mache es ja nicht nebenberuflich, ne? Ich muss es nicht am Feierabend machen. Ich kann wirklich morgens um 11:30 aufstehen und direkt loslegen und wirklich mich auf nichts anderes konzentrieren. Oder kann mich alleine darauf konzentrieren und dann war kein Zeitstress. Sonst hätten wir auch die Platte verschieben können. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja so, dass du nie, ich bin ja mein eigener Chef, kommt ja keiner. Wir haben jetzt einen neuen Plattenvertrag. Tatsächlich, das mit diesem Plattenvertrag, das hat so ein bisschen natürlich irgendwie sich dann hingezogen, am Ende so die Verhandlungen, aber man sondiert dann die Angebote. Ne? Und dann ist es natürlich, dann hatten wir aber die Tour schon gebucht und dann muss man natürlich irgendwie gucken, dass man das alles koordiniert, dass das alles in die Zeit reinpasst. Aber war kein Stress.
Okay, dann hatte ich Napalm dann doch noch zu guter Letzt den Preis gedrückt. Finde ich super.
Preis gedrückt? Hör mal, ich bin der Musiala unter den Metal-Sängern. Ich bin...
Okay, jetzt bin auch schon der Spruch des Interviews.
Der Florian Wirtz, wollte ich jetzt sagen.
Ich ständig verletzt oder wie? Na, okay, gut.
Nein, ich bin nicht der Florian Wirtz. Ich spiele ja bei den Besten. So.
Aber
das wird wieder so ein Interview, wofür ich nachher richtig irgendwie, gerade wenn du das Social Media mäßig jetzt irgendwie und das solltest du auch alles so drin lassen, gibt's wieder richtig auf die Socken. Diese eingebildete Fatzke, Bayern-Sau, was man da so alles dann.
Der Bayern-Sau kriegst du nur von mir, das hast du exklusiv, das passt schon. Aber lustigerweise, ich habe gerade mal nachgeschaut, man könnte ja schon fast die Uhr danach stellen, dass alle 3 Jahre dann doch ein neues Avantasia-Album vor der Tür steht, ein neuer Plattenvertrag hin oder her. Das hast du dir in der inneren Uhr schon so eingerichtet, oder?
Ja klar, ich bin wie so ein Zugvogel. Ich bin der Zugvogel unter den Bands. Ich weiß ganz genau, oh, jetzt kommt wieder die Zeit, jetzt muss ich wieder eine Platte machen. Wenn der Kühlschrank langsam leer ist. Nein, ich... Naja, es ist ja schon langsamer geworden. Früher hatte ich ja... Ich habe ja eine Zeit lang in meinem Leben wirklich... ja. jedes Jahr eine Platte gemacht.
Ja gut, also mehr richtig, ja. Hallo.
Genau, aber trotzdem habe ich die ja geschrieben und das war ein tierischer Stress. Hm. Also ich meine, ich habe es gerne gemacht, aber natürlich trotzdem irgendwann pendelt man sich in so einem Rhythmus ein, und man merkt gar nicht, dass einem das eigentlich, auch wenn man so schnell die Songs zusammenbekommt, ich habe mich nie irgendwie jetzt so bewusst unter Zeitdruck gefühlt. Das hat sich natürlich ergeben. Es standen selten Leute hinter mir, die gesagt haben, du musst jetzt aber schneller. Manchmal ist das auch passiert, aber nicht immer. Aber das war natürlich noch ein anderer Rhythmus. Das war wirklich jedes Jahr. Weil ich habe 2001 Metal Opera, 2001 Mandrake, 2002 Metal Opera 2, 2003 Hellfire Club, dann ging das so weiter. 6 irgendwie Rocket Ride, dann 8 Scarecrow, 9 Tinnitus Sanctus, 10 Wicked Symphony und Angel of Babylon, 11 Age of the Joker. Das war Wahnsinn. Und das ging auch nicht immer so weiter. Das war klar. Okay. Und deshalb hat sich das jetzt so mit ich weiß gar nicht, sind es 3 Jahre, zweieinhalb Jahre so ungefähr, ne?
Ja, man sieht nur immer, wenn man die Avantasia VÖs immer so zurückverfolgt, ist es alle 3 Jahre mehr oder weniger, im Kalenderjahr halt einfach.
Aber das ist ja, wenn du das überlegst, das sind irgendwie 4, 5 Lieder im Jahr. Ich meine, ich schreibe ja nicht Songs, weil ich es muss, sondern ich habe wirklich das große Privileg, meinen Stressabbau irgendwie, andere schwimmen mit Delfinen, ich schreibe Lieder und schreibe mir die Sachen von der Seele und musiziere mir die Sachen von der Seele, setze mich ans Klavier und klimper rum und dabei fühle ich mich gut. Und deshalb ist Songwriting und der Kreativprozess ist für mich ganz, ganz wichtig einfach. Ja. Und deshalb habe ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt besonders viel arbeite. Also klar, ich muss mich damit so Leuten wie dir rumschlagen, um die Scheiße zu verkaufen. Aber ich darf natürlich arbeiten. Ne?
Ja, natürlich. Ja. Likewise. Nein.
So, ne? Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Du musst mit so Leuten wie mir und ich muss mit so... Nein, das ist... Ich empfinde Musik mal, ich empfinde das nicht als irgendwas, was Druck auf mich irgendwie aufbaut. Ich finde auch nicht, dass ich sonderlich schnell bin.
Hm. Finde ich
sonderlich
auch nicht.
Sonderlich gut vielleicht, aber.
Ist Here Be Dragons ein Konzeptalbum?
Ich überlege gerade, ob ich Ja sage, weil sich das vielleicht dann besser verkauft und es klingt dann hochgestochen, aber eigentlich nicht. es ist. Ich sag mal so, die Songs sprechen alle eine Sprache, sind alle in der typischen Avantasia-Welt verortet, sie klingen alle nach Avantasia. Ich finde, das Album ist von A bis Z, auch trotz Creepshow, trotz eines etwas kommerzielleren, einer etwas verstörenden für die Puristen vielleicht sogar ersten Single, weil wir halt doch eben ein bisschen irgendwie straightforward Meat and Potatoes Rock ist. Aber nichtsdestotrotz ist das Album als gesamtes Album, glaube ich, sehr in sich geschlossen und typische Avantasia. Wirklich mit allen Trademarks, und zwar finde ich in einer so noch nicht dagewesenen Form im Fall von Avantasia. Und wirklich, ich finde, dass es ein ganz starkes Album ist und es total sich nach Avantasia anfühlt, es riecht, es schmeckt nach Avantasia. Nichtsdestotrotz war es für mich einfach befreiend, mal nicht schon bei Song Nummer 3 wissen zu müssen, in welche Richtung ich bei Song Nummer 5 gehen muss, um irgendwie konzeptionell jetzt irgendwie das Ganze zusammenzubringen. Mhm. Man schnürt sich auch ein sehr enges Konzept, Korsett mit Konzeptalben. Deshalb heißen die auch Korsettalben. Nein, man macht, es ist schon alles sehr eng. Ja. Und ich wollte einfach, ich habe das Gefühl gehabt irgendwie, ich hatte schöne Märchen geschrieben mit Mystery of Time und dem und Ghostlights Album, dann mit den letzten beiden Alben Moonglow und Paranormal Evening. Das waren Alben, da musste ich Dinge, melancholische Dinge, also da war ich einfach in einer gewissen schwierigen Gemütslage und musste Dinge auch einfach mir von der Seele schreiben und habe das in ein Konzept gepackt, was schon etwas weiter gefasst war als Konzept. Aber es waren sehr für mich doch auch 2 belastende Alben, nicht vom Prozess her, sondern das, was sie verarbeitet haben für mich. Und das neue Album ist wirklich eskapistisch, es ist frei, es hat so eine freche, wie der Ami sagen wird, Piss and Vinegar Attitüde, also es geht nach vorne. Es hat sogar, finde ich, ein paar Trademarks von Edguy. Ich habe auch diese Seite von mir wieder oder erstmals vielleicht bei Avantasia zugelassen, auch einen gewissen Humor vielleicht auch auch wenn nicht überdosiert, aber reinzulassen, auch ein Augenzwinkern, leichtfüßigere Sachen. Und es, ich glaube, das Album wäre nicht so gewesen, wenn ich mich vorher hingesetzt hätte und hätte irgendwie ein Konzept aufgeschrieben mit Handlungsbögen und so. Deswegen bin ich froh, dass die Songs sind im Prinzip zehn Geschichten, die irgendwie alle zusammen funktionieren und ein schönes Märchenbuch ergeben, aber doch irgendwie alle für sich stehen können.
Inwieweit ist Avantasia eigentlich generell so viel Fantasie und Fantasy wie die nächste Meisterschaft von Bayern München?
Du meinst, es ist absolut in der Realität und im Hier und Jetzt verwurzelt? Ja, also ich würde sagen, es ist weiter von der Realität weg als die nächste Meisterschaft von Bayern München.
Gut gesagt.
Aber es liegt allem, was ich schreibe, irgendwie natürlich das, was mich beschäftigt, was in meinem Unterbewusstsein passiert, zugrunde. Das ist die Quintessenz dessen, was dann in Geschichten und in fantastischen Texten verarbeitet wird. Das ist für mich die Basis. Also es kommt immer aus meinem Unterbewusstsein, was ich schreibe. Und es liegt allen Songs, also wenn man jetzt einfach mal Phantasmagoria ist ein Song, der handelt eigentlich von diesen klassischen Magic-Shows aus dem frühen 20. Jahrhundert, irgendwie diesen Hokuspokus, der da Leuten vorgeführt wurde, wo im Prinzip der Vorgänger des Horrorfilm-Kinos, ein bisschen Varieté auch mit dabei, wo Leute wussten, das ist Hokuspokus, wir werden unterhalten und trotzdem haben die Magier behauptet, so, jetzt lege ich euch mal die Karten und jetzt erscheinen hier gleich Geister und wir machen Tische rücken und so. Und im Prinzip handelt der Song aber auch von dem, was uns tatsächlich auch durch die sozialen Medien, mit was wir jeden Tag konfrontiert werden. Man liest sehr viel, man kann dem gar nicht aus dem Weg gehen. Und auch viel Mumpitz, also das meiste ist Mumpitz irgendwie. Wenn Leute politisch irgendwie im Internet irgendwie meinen, die aber nichts mit Politik zu tun haben, politisch werden zu müssen, dann ist es oft irgendwie, naja, wie auch immer, man liest sehr viele Dinge und man füttert sich unbewusst manchmal mit diesem Müll und man weiß, dass das Mumpitz ist, aber trotzdem macht es was mit deinem Unterbewusstsein. Das Gleiche ist, wenn du irgendwie permanent Horrorfilme schaust. Ich will nicht sagen, dass du dann automatisch zum Massenmörder wirst, aber es macht was mit deinem Unterbewusstsein. Und in dem Song behandle ich diesen reellen Aspekt, der auch tatsächlich uns auch konditioniert und wo wir auch jeden Tag, jeder für uns selbst aufpassen müssen, dass wir uns nicht von negativen Strömungen konditionieren lassen, dass wir uns von Angst leiten lassen, dass wir uns selbst konditionieren und bei uns bleiben, weil wenn man jeden Tag in den Abgrund schaut, schaut der Abgrund irgendwann in einen rein, ist ein Zitat von, was wären das, Nietzsche oder Freud? Ich weiß es gar nicht. Einer von diesen Filmen, einer von diesen großen. Ja, ich wollte gerade sagen, einer von diesen großen Komponisten auf jeden Fall. Und und so haben viele Songs zwei Ebenen. Ein anderer Song, The Witch, handelt einerseits von dem Gefühl, du läufst durch den Wald irgendwie und du weißt, die Bäume, die beobachten dich und irgendwas ist hier komisch und ich fühle mich einfach nicht gut und irgendwas ist hier, irgendwas liegt in der Luft und keiner glaubt es mir, aber ich spüre es, dass es da ist. Und das Gefühl kennt jedes Kind. Und das ist so ein schönes Urangstthema, was ganz viele Horrorfilme auch durchaus durchzieht oder speist mit Energie. Nichtsdestotrotz handelt das dann auf eine andere Art und Weise auch einfach von Herbstdepressionen, wo ich auch durchaus anfällig dafür war, lange Zeit in meinem Leben. Und das ist kein Spaß. Und so haben viele Songs einfach zwei Ebenen.
Ach, deswegen hast du immer jeden Herbst die Malediven irgendwie überwinden. Okay, na okay, passt schon.
Nein, deshalb habe ich mir einen Verein gesucht, der meistens Herbstmeister wird.
Du singst und du hast auch natürlich wieder jede Menge Gäste dabei, die auch wirklich singen können auf diesem Album, aber auch ein paar.
Klar. Wenn ich das alleine mache, kauft den Scheiß ja keiner. Was wolltest du sagen?
Es sind auch ein paar neue Namen dabei, die ich jetzt so mit Avantasia noch nicht in Verbindung bringen konnte bis dato. Oder ich habe es einfach übersehen, aber neben Leuten wie Bob Catley, die ja schon das eine oder andere Mal bei dir aufgetaucht sind, sind eben auch Jüngere am Start. Wie bist du auf die ganzen Leute gekommen?
Naja gut, ich sag mal, Kenny Lecremo kenne ich seit ich die erste Heat-Platte gehört habe. Okay. Die wurde mir damals zugesteckt und wir haben sie für Edgar dann auf Tour mitgenommen, weil ich gesagt habe, ja, alles klar, nehmen wir. Ich dachte, das war eine Bewerbung als Support-Act. Dabei hat mir die nur deren Manager gegeben oder Promoter, weil er gesagt hat, du stehst doch auf sowas, hör dir das mal an. Das war also alles ein großes Missverständnis und am Ende hatten wir Heat auf Tour dabei und wir fanden es super. Und so war Kenny ja jetzt im Sommer auch bei Avantasia schon dabei gewesen, wird auch bei der nächsten Tour dabei sein. Mhm. Und das war einfach eine Frage der Zeit, weil er einfach ein Weltklasse-Sänger ist und ein geiler Typ. Mhm. Tommy Kardewick von Camelot, den kannte ich tatsächlich schon länger, schon bevor er bei Camelot war, als er gerade bei Camelot am Einsteigen war. Mhm. Satzstellung war jetzt ein bisschen nordrhein-westfälisch. Als er gerade am Einsteigen war immer, oder was? Was wollte ich denn sagen jetzt? Ach so, genau. Ja. Und wir haben jetzt auf der letzten Tour haben wir noch einen Sänger gebraucht, weil auch Kenny kurzfristig krank geworden ist. Und da habe ich gedacht, irgendwie, ey, lass doch mal, wir bleiben in Schweden, lass doch mal Tommy fragen. Mhm. Und dann haben wir Tommy gefragt und Tommy passte so gut in die Band und hat so geil gesungen, dass ich sofort gesagt habe auf der Tour, den will ich auf der Platte dabei haben. Der muss auf der Platte singen. Und The Witch war eben einfach ein Song, den ich dafür, der war einfach prädestiniert für Tommys Stimme. Und Adrian Cowan, auch jung, wahrscheinlich die jüngste von uns allen, blutjung, möchte ich sagen. Sie könnte meine Enkelin sein. Sie war ja schon auf den letzten Touren dabei und ist halt einfach ein Monster. Also sie singt alles in Grund und Boden. Das ist so unglaublich. Was für eine Bühnenpräsenz, was für eine Stimme. Und egal, ob sie Chöre singt oder Lead Vocals. Und das war so, dass ich sie unbedingt auch als Lead-Vocalist auf dem Album haben wollte, weil sie jetzt schon länger dabei ist und einfach immer so einen geilen Job auch auf der Bühne macht, auch Leads auf der Bühne übernimmt. Egal, ob sie jetzt irgendwie Sachen von Michi Kiske singt oder Sachen von Mille Petrozza, sie übernimmt live diese Parts und du machst die Augen zu und denkst dir, ja, so klingt das geil. Das ist, also wenn du die Augen aufmachst, ist es auch geil. Aber du weißt, was ich meine. Also du denkst dir halt irgendwie, singt das jetzt Mille? Ach nee! Das ist Adrian. Okay, cool. Das ist einfach ein Monster. Und dann muss man, wenn das Gute liegt so nah, warum? Ja, das fängt an. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?
Ja, aber hat man da nicht indirekt, also auch im Unterbewusstsein, dann praktisch so ein bisschen Druck, dass man sagt, ja, ich würde die gern mit auf der Platte haben oder denjenigen gerne mit auf der Platte. Ich muss denen einen Song hinzimmern.
Ja, aber wenn man das nicht hinkriegt, also ich lasse mich von sowas nicht mehr jetzt irgendwie aus der Ruhe bringen. Mhm. Der Song für Adrian, das war ein Song, der existierte vorher schon. Und ich brauchte einen Duettpartner, beziehungsweise eine Duettpartnerin dafür. Mhm. Und es war nicht direkt klar, dass Adrian das wäre für diesen Song. Weil ich Adrian eigentlich tatsächlich wirklich einen Song hinzimmern wollte. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen da, lass uns das einfach mal ausprobieren. Und manchmal muss man einfach Dinge ausprobieren. Ich habe es zurückbekommen und habe gesagt, genau so sollte es sein. Das ist perfekt. Und da hat Adrian auch gezeigt, wie vielseitig sie ist, dass sie sowas einfach hinzaubert. Und das Gleiche war weder für Tommy, noch für Kenny, noch für Roy. Ich glaube, der einzige wirklich, für den die Songs wirklich geschrieben waren, war Jeff, Here Be Dragons. Das habe ich mit Jeff im Hinterkopf gemacht. Mhm. Und natürlich Bring On The Night mit Bob Catley. Diese Nummern waren wirklich, weil da war von Anfang an klar, das wird ein Tribute to Magnum, ein Tribute to Tony Clarkin. Ja. Der Song kam zusammen. Das klingt jetzt übertrieben, aber es war so, es war eine Eingebung. Ich saß da und habe Fußball geguckt, Türkei gegen Holland, Europameisterschaft. Und irgendwann habe ich einfach gedacht, du musst dich ans Klavier setzen, du musst jetzt spielen. Und ich wusste auch nicht warum. Ich habe mich hingesetzt, habe losgespielt. Und innerhalb von 5 Minuten hatte ich den Song fertig.
Ja, weil Spielscheiße
war. Nicht den Text. Wie bitte?
Weil
das Spiel war total gut. Ich habe das gemacht, 5 Minuten, habe das Spiel fertig geguckt, bin in mein Studio gegangen und habe sofort irgendwie den Song quasi durchgearbeitet, die ganze Nacht. Und hatte danach das Layout vom Song grob stehen. Mhm. Und hört man auch auf der Limited Edition von der Platte, ist die Urversion dieses Songs. Und das war einfach, da war klar sofort, dass Bob Catley den singt, weil ich stand unter dem Eindruck von Magnum.
Ja.
Und Tony ist tot und irgendwie war relativ schnell klar, als ich an dem Song saß, also sofort war klar, das wird eine Nummer für Tony Clarkin und für Magnum. Und so ist das dann, da war klar, dass das ein Bob Catley Song wird. Bei anderen Sachen, zum Beispiel Kenny Lecremo, der Song stand und für mich, das war eine, man würde es Power Metal nennen, eine Power Metal Nummer. Der Song stand fertig da und ich habe gedacht, den muss jemand singen, weil er hat im Chorus so eine Melodieführung, die so ein bisschen so eine Journey-Leichtigkeit, so einen ganz leichten Soul-Touch hat. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, von der Rhythmik, von, wie der Gesang drüber fliegt. Das hat so was Steve Perry-mäßiges. Und da habe ich gedacht, das können nur ganz wenige. Das vereint einerseits diese extrem hohen Sachen, verbinden mit so einer Leichtfüßigkeit. Und Kenny kommt aus dem Heavy Metal, aber auch aus dem AOR. Und da war mir klar, das muss Kenny muss den mit mir machen. Und so ergeben sich manche Sachen dann einfach auch während des Aufnahmeprozesses. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich genötigt fühle, den Leuten immer Songs auf den Leib zimmern zu müssen. Vielleicht erkenne ich dann aber, wer in welcher Situation gut funktionieren könnte. Weiß ich nicht. Vielleicht sind die Leute auch einfach nur so gut, dass es so klingt, als wären ihnen die Songs auf den Leib geschneidert worden. Vielleicht liegt das gar nicht an mir. Vielleicht sagen die Leute immer, der Samit schreibt so tolle Songs für die ganzen Mitmusiker. Er könnte wirklich perfekt. Vielleicht sind die Mitmusiker und die Sänger nur einfach so gut, dass die ihr Ding draus machen.
Würde sich eine Avantage-Platte anders anhören, wenn nur du singen würdest? Also abgesehen mal von den reinen Gesangsspuren, aber vom ganzen Feel her, von allem her. Wäre das ein Unterschied?
Nee, könnte ich eigentlich auch. Könnte ich ein bisschen Kohle sparen. Mach ich. Ja, natürlich wäre das ein Unterschied. Natürlich. Also ich meine, das sind ja alles tierische Sänger. Und es ist, also ich singe die Songs ja einmal irgendwie als meine Vocal-Version durch, dann klingt das ja eigentlich so ein bisschen wie ein Tobi Sammels Solo-Album.
Ja.
So. Und dann merkst du aber dann, viele Sänger singen auch wirklich die Nuancen nach und trotzdem wird es mit einer anderen Stimme, kommen ganz andere Farbtupfer rein und ganz andere Elemente und es bereichert das Ganze. Es kommt eine andere Dynamik rein, auch durch die Duette. Also Mehrzahl, Plural, Duett. Düten, durch die Düten. Das gibt dem Ganzen natürlich eine neue Komponente. Von daher klingt es natürlich ganz anders. Und Avantasia wird auch ein Stück weit davon definiert, dass die Leute dabei sind. Nichtsdestotrotz hört man ja, wenn man Songs jetzt wie Lost in Space hört oder auch Mystery of the Blood Red Rose oder Ghost in the Moon ist ein gutes Beispiel. Das sind trotzdem 100% Avantasia-Songs. Das ist schon, ich glaube, es ist trotzdem Avantasia, aber es würde was fehlen. Also ich glaube, es wäre hörbar, aber es ist schöner mit den Gästen.
Okay, ja, natürlich wäre es hörbar. Depp.
Ja klar, wir reden ja nicht von Karl Arsch, ne? Das bin ich immerhin am Mikrofon, bin ich. Ne? Ich weiß, wie es geht, du. Ein alter Hase. 47 Jahre alter Hase im Geschäft.
Ja, Logo, ey. Eine Herrenboutique im Wuppertal, ganz klar. Ja, jetzt kommt die Tour. Wer kommt mit, außer dir?
Ich hab ein paar Leute, glaube ich, unfreiwillig schon verraten. Also, aber es ist ja auch nicht, das gilt ja jetzt nicht so als Verrat eigentlich.
Nein, nein.
Also es sind ein paar richtig viele dabei auch. Ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so viele Sänger auf der Bühne, weil wir auch lange Shows spielen werden. Und ich habe halt einfach gedacht, ich werde auch nicht jünger irgendwie. Dann ist ganz gut, wenn ich auch mal ein bisschen Pause habe, auch mal hinten gehen kann, einen Kaffee trinken. Und wir sind viele, viele Sänger und es werden einige von der Platte dabei sein. Ich glaube, es ist nur ein Sänger dabei, der nicht auf der Platte war. Und der war nicht auf der Platte, weil der einfach sehr beschäftigt war und der wird auch bestimmt mal wieder auf der Platte sein. So. Und
wie gesagt,
ja, klar. Mr. Big haben sich ja, die hören ja auf und dann hat er auch wieder mehr Zeit.
Ja, stimmt.
Aber ich sag nicht, wer es ist. Nö. Nein, also Bob wird natürlich dabei sein, Ronnie wird dabei sein, Kenny wird dabei sein, Adrian wird dabei sein. Ich weiß gar nicht, ich habe auch noch einen vergessen. Tommy wird dabei sein. Aber ja, wir werden schon eine ganze Menge Adrian, Chiara, Herbie. Ich werde auch noch ein bisschen mittrellern, aber es wird richtig, richtig groß, richtig lange Shows und es wird ein richtiges Brimborium mit Pyros und allem Pipapo und schneller Ring, Peng, Peng.
Aber super, dann musst du auch keine Kohle mehr verdienen, wenn du so eine Produktion aufhörst.
Muss ich schon lange nicht mehr. Zweite Platte, da war schon alles, da war die Richtung schon vor. Nein, natürlich, wir investieren richtig viel Asche.
Ja.
Aber das muss man auch machen. Man muss ja auch irgendwie, erstens mal will ich, dass das so wird, wie ich mir das vorstelle.
Ja.
Zweitens, einen Witz mit dem muss ich schon lange nicht mehr. Naja, ein Witz ist. Das ist schon ein Witz. Aber ich rede mich hier im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Du weißt schon, also, reden einfach weiter.
Wir wollen einfach mal eine richtig große Show. Wir wollen das mal so machen. Wir haben Kiss und Rammstein gesehen und da haben wir gedacht, Mensch, da kann man doch noch einen draufsetzen. Geht doch besser.
Zeig mal dein Kiss-T-Shirt. Welches ist das?
Irgend so ein Live-Shirt. Meine Frau, ich weiß nicht, irgend so ein Live-Shirt 75 oder sowas. Oder Destroyer Live 76, ich weiß gar nicht. Aber meine Frau sagt, ich brauche keine Kiss-Shirts mehr. Aber das sowas können Frauen überhaupt nicht beurteilen.
Nee, das finde ich auch. Nee,
ich sag mal, alles unter 300 Kiss-Shirts ist wirklich irgendwie, ich meine, ich kann auch nicht alle 2 Monate waschen.
ich glaube, ich habe keine 20. Aber ich bin knapp davor.
Ich habe auch keine 300. Ich schätze mal auch so 20 Kiss-Shirts. Irgendwann habe ich mal einen Collar bekommen. Also jetzt nicht hier vom Mediamarkt München, sondern den Witz verstehst du nicht. Stefan Koller. Naja. Ich habe irgendwann mal, und dann habe ich im Internet einfach mal, da habe ich gedacht, was gibt's alles von Kiss? Und einfach zack, 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 klick, 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 Warenkorb und dann Zoll und alles. Und dann musst du dem Zoll natürlich erzählen, Mensch, ich war in Amerika, ich habe die da im Hotelzimmer vergessen.
Natürlich!
Was weiß ich, wer da unterwegs Etiketten dran gemacht hat.
Ja, nee. Wie können die? Blödsinn.
Nein, bevor jetzt der Zoll bei mir klingelt, ist alles ordentlich verzollt worden, lieber Zoll. Eine Straftat. Ich bin nicht so ein Typ. Ich bin nicht so ein Straftäter. Ich bin ein guter, ein unbescholtener, ich bin ganz normaler, so und so weiter. Bürger, wollte ich sagen. Bürger dieses Landes.
Tobi. So. Du bist seit 1857 in diesem Business. Du hast 800 Millionen Platten gemacht und nochmal genauso viele verkauft. Bist du jetzt mit der neuen Plattenfirma, mit dem neuen Album trotzdem immer noch nervös, wenn es heißt, jetzt ist VÖ-Woche und jetzt kommt die Eins oder kommt sie nicht? Kickt dich das noch? Bist du oder sagst du, ha, total Schnurzpiepe?
Die total Schnurzpiepe wäre jetzt total übertrieben. Muss ich eigentlich sagen, kommt man ein bisschen cooler rüber, ist aber nicht so. Natürlich freut man sich über den Platz 1. Natürlich hofft man auch, dass alles gut geht mit dem Release. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem letzten Album nicht auf Platz 1 gelandet und mein Leben hat sich jetzt nicht merkbar verschlechtert. Also es war nicht so, dass danach irgendwie alle im Dorf so, klar, beim Bäcker hat man sie hinten so tuschelt. Wie das halt so ist, die Leute gucken halt irgendwie und so und rufen aus dem Fenster, schaut mal da drüben, da ist der die Eins verpasst hat. Aber ansonsten hat man eigentlich im Alltag keine Einschränkung. Ob es jetzt Platz 1 oder Platz 4 ist, ich weiß ja, dass die Platte geil ist. Ja. Platz 4 würde mich in erster Linie für die vielen Menschen ärgern, die sie dann nicht gekauft haben, weil die was verpassen.
Hand aufs Herz, welcher Sänger in deiner ewigen Liste geht dir noch ab? An wen kommst du einfach nicht ran?
Bruce Dickinson. Also ich komme an den ran, aber der will halt einfach nicht mitmachen.
Wieso
das
nicht?
Ist der Bruce ist ein Hund. Der, der Bruce ist, der hat immer was anderes zu tun. Er muss am Flugzeug fliegen, er muss der Keynote-Speeches halten, er muss immer wieder fechten, ein Buch schreiben, filmen. Der hat ja immer was auf dem Tisch. Und Rod Smallwood hat auch gesagt, ey Tobi, der hat so viel zu tun. Wenn wir jetzt bei dir diese Büchse der Pandora aufmachen, dann wollen den alle haben. Und? Als würden die nicht sowieso alle Bruce Dickinson haben wollen. Ich meine, das ist Bruce Dickinson, ne? Das ist jetzt hier nicht, was weiß ich wer.
Eine ganz seltsame Ausrede mit denen, dann wollen die ihn alle haben. Mir ist doch scheißegal. Wen interessiert's denn?
Richtig, aber das ist halt irgendwie eine freundliche Art und Weise zu sagen, Tobi, Bruce hat überhaupt keinen Bock auf diese Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich habe Bruce ein paar Mal getroffen. Ja. Ich sag auch, irgendwann kriege ich dich, mein Freund. Aber bisher hat es irgendwie nicht sollen sein. Ist aber auch so, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie beunruhigt, wenn ich jetzt meinen letzten Atem täte, wäre es nicht so, dass ich sage, Scheiße, es hat mit Bruce nicht geklappt. Ansonsten habe ich alles richtig gemacht. Dann ist es halt so. Also ich brauche das. Ich würde mich freuen, aber es ist nicht so, dass mein Leben jetzt irgendwie sich deshalb irgendwie merklich schlechter anfühlt. Trotzdem, also ich kann es ja gar nicht beurteilen. Vielleicht ist es viel geiler, mit Bruce Dickinson mal zu arbeiten. Er ist ein netter Kerl. Ich weiß, dass die uns im Maiden Camp auch alle kennen. Ich habe sogar mal einen Song für Steve Harris gemacht.
Oh.
England. Ja klar, England. England's got Steve Harris. Mhm. Bonustrack auf der Space Police von Edguy. Was ich lustig fand, weil mir aus dem Maiden Camp auch gesagt wurde, dass der irgendwie dann die ganze Zeit in Schleife lief im Maiden Office, wenn Steve Harris da war. Und dass wir das alle wahnsinnig lustig fanden. Und das ist gar nicht so leicht, Engländer dazu zu bringen, über irgendwas, was aus Deutschland stammt, irgendwie lachen zu können. Irgendwie. Also von daher, aber trotzdem, diese Arschkriecherei hat mir auch nichts gebracht. Jetzt ist ich immer noch hier.
Ich will diesem Erguss an Weisheiten und Philosophien nichts weiter hinzufügen, außer dass ich dir natürlich toi 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 und viel Glück wünsche für die Nummer 1 für diese Scheibe.
Dankeschön.
Und ich wahrscheinlich noch 80.000 Mal nicht Here Be Dragons, sondern Be Here Dragons sagen werde, warum auch immer. Ich habe diesen Albumtitel, ich spreche den jedes zweite Mal falsch aus. Und ich weiß nicht, warum ich da diese Wörter immer drehe. Das war ein fucking Rätsel, aber egal. Hast du gut gemacht?
Das ist einfach, das muss einfach irgendein Fehler in deinem Hirn sein. Aber es ist nicht, ich meine das nicht persönlich oder so.
Nee, natürlich nicht.
Aber irgendwas läuft halt nicht der Reihe nach. Ich meine, ich kenne dich jetzt seit 15 Jahren.
Was?
Das wusste ich von Anfang an. Ja, wir kennen uns bestimmt schon 15 Jahre, oder?
Das kann ich nicht mehr. Das ist ja schlimm. Ihr seid ja mit Edguy hier schon vor 20 Jahren reingezogen. Keiner wollte die Tür aufmachen.
Dann schon vor 20 Jahren. Also siehst du mal, und da wusste ich von Anfang an irgendwie. Also aber ganz ehrlich, da ist dieses Vertauschen von zwei Worten ist dann ein kleines Problem, ganz ehrlich.
Stimmt.
Oh, ich bin so ein Arschloch.
Nee, es passt schon. Du bist halt ein Bayern-Fan, den kennen wir alles. Alles gut.
So sind sie.
In diesem Sinne, mach hin.
Das waren die Lokalhelden für heute. Alle weiteren Interviews und das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf rockantenne.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.